Herr Dr. Kunz, es gibt eine Bevölkerung im östlichen Himalaya, die Naga, nennen die sich selber auch Naga?
Letztendlich ist das ein Begriff, der diesen Gruppierungen von außen übergestülpt wurde. Die Naga selbst haben sich jeweils eigentlich als Dorfeinheiten grundsätzlich verstanden. Es gibt Spracheinheiten, die wir heute als ethnische Gruppen bezeichnen, und in der Regel bezeichnen sich die Leute selbst als Menschen.
Wieso sind die ein Thema für die Ausstellung Schädelkult?
Eines der faszinierendsten Merkmale der Naga-Kultur war die sogenannte Kopfjagd. Und darüber haben viele Kolonialbeamten und frühe Ethnologen eben geschrieben. Einerseits haben die Naga fasziniert aufgrund ihrer ungewöhnlichen Sozialstruktur, auf ihrer anderen Organisationsweise, als was man sonst aus Indien kannte. Und der Brauch der Kopfjagd war etwas sehr Exotisches, das Ablehnung bis Zurückweisung hervorgerufen hat.
Was bedeutete für die Angehörigen der Naga die Kopfjagd überhaupt? War das jetzt nur, um mythologisch irgendwie den Vorfahren, den Ahnen näher zu kommen, mit ihnen verbunden zu sein? Hat es auch was mit Sozialstatus zu tun? Jemand, der sehr erfolgreich in der Kopfjagd ist, steigt auch innerhalb des Clans auf. Was war der Hintergrund?
Also die Kopfjagd, ich verwende den Begriff eigentlich immer in Anführungszeichen, war ein fester Bestandteil, ein kulturelles Element aller Naga-Gruppen in diesem Gebiet in Nordostindien. Es war eine Art Initiationsritual für die jungen Männer, in die Gesellschaft der Erwachsenen aufgenommen zu werden. Man sagte, dass ein junger Mann einen Kopf erbeuten musste, um wirklich als Erwachsener zu gelten und damit als vollwertiges Mitglied in der Gesellschaft akzeptiert zu sein. Andererseits gibt es Hinweise darauf, dass eine Art spirituelle, religiöse Verbindung auch bestand, dass also die erbeutenden Köpfe eine gewisse Art von Kraft, Fruchtbarkeit freisetzten und Wohlergehen und Fruchtbarkeit der eigenen Gemeinschaft garantierten.
Gab es nicht auch ganz banale Erklärungen? Nur wer Köpfe erfolgreich gejagt hat, dessen Ernten wären gut, er bekommt eine gute, tüchtige Frau?
Genau, das waren solche Verbindungen, die immer wieder auftauchen in alten Quellen. Einerseits eben ein Mann, um wirklich eine attraktive, auch begabte, fleißige Frau finden zu können, der musste einen feindlichen Kopf erbeutet haben. Also die Frauen, das sagt man auch, die Frauen haben wirklich darauf geguckt, wer erfolgreich ist, wer stark ist, wer sich in Szene setzen kann. Es wurde ihnen erlaubt, entsprechende Schmuckstücke zu tragen, also ihren Status als erfolgreichen Kopfjäger öffentlich zur Schau zu stellen. Und gleichzeitig ist dieser Fruchtbarkeitsaspekt, der auch damit zusammenhängt, dass also eine starke Gemeinschaft, die viele feindliche Köpfe erbeuten kann, gute Ernten einfährt und allgemein Wohlergehen und Wohlstand herrschen in der Gesellschaft.
Zur Schaustellen haben Sie gesagt, also da hat man die erbeuteten Schädel dann in Bäume gehängt, man hat sie verziert, man hat sie ausgeschmückt sozusagen, oder man hat sie auch an ein Haus, Junggesellenhaus gehängt. Das konnte man schon von weit sehen, da sitzt einer drin oder da wohnt einer oder in dem Dorf lebt einer, der da sehr erfolgreich ist bei der Kopfjagd.
Ja, das gilt im Großen und Ganzen für alle Naga-Gruppen. Es gibt Gruppen, die hatten sogenannte Kopfbäume, da würden die Köpfe reingehängt und dann verziert, zum Teil mit Hörnern des Büffels, aber auch des Mithun, einer halb domestizierten Rinderform, die dort vorkommt in den Bergen, mit Grasbüscheln und so weiter. Man konnte also von weitem her sehen, dass dieses Dorf erfolgreich und stark war. Andere Gruppen haben die Köpfe in die Junggesellenhäuser gehängt. Wieder andere Gruppen, die ein Königtum hatten, monarchisch organisiert waren. Da war es der König, dass die Köpfe dort im Haus des Ang zur Schau gestellt wurden. Es gab andere Gruppen, die haben die Köpfe vergraben und an deren Stelle dann Kürbisimitationen an die Hausfassaden gehängt. Wichtig war aber immer eben das Zuschaustellen der eigenen Kampfstärke, der eigenen Tapferkeit, der eigenen Stärke.
Man fragt sich aber, wie ist das praktisch vor sich gegangen? Hat dann jemand gesagt, so, also ich muss jetzt, weil ich heiraten will oder weil meine Ernte schlecht war, ich brauche jetzt einen Kopf? Und wie ging das dann weiter? Also man musste ja als Naga-Angehöriger, solange die Kopfjagd noch ging, in der ständigen Bedrohung leben, dass irgendjemand anders auf die Idee kommt, meinen Kopf zu holen.
Ich persönlich gehe davon aus, dass Konfliktsituationen immer vorhanden waren. Die Naga waren Feldbauern, also Landbau und auch Landbeanspruchung. waren wichtig. Es gab über die Jahrhunderte immer starke Migrationsbewegungen. Es gab Rivalitäten zwischen verschiedenen Gruppen, seien das ethnische Gruppen, Dörfer innerhalb einer ethnischen Gruppe oder sogar Clans innerhalb eines Dorfes, Hegemonieansprüche, Landansprüche und so weiter, die zu Konflikten geführt haben. Und im Rahmen von diesen Konflikten wurden dann jeweils eben diese Konflikte halt mit Waffengewalt ausgetragen. Sie fanden in einer ritualisierten Art statt, das genau vorgeschrieben war, wie ein Kopfjagdzug. Es gab verschiedene Arten von Kopfjagdzügen, die auch beschrieben sind in den alten Monographien, wie die stattfanden, wie die Köpfe erbeutet werden mussten und welche Rituale dann bei der Rückkehr mit den Köpfen veranstaltet wurden.
Sie waren selbst einige Male im Gebiet der Naga heute, also wir haben gesagt, östliches Himalaya-Gebiet. Sieht man noch was von der Kopfjagd? Ist da noch irgendwas geblieben?
Auf den ersten Blick ist es so, dass man nicht mehr viel sieht, weil die ganzen Schädel, die sind natürlich mittlerweile entfernt. Die Naga bezeichnen sich heute als Christen. Unter der Oberfläche gibt es aber immer noch zahlreiche Hinweise auf diesen ehemaligen Status des Kopfjägers. Also die Junggesellenhäuser sind nach wie vor in den Dörfern intakt, auch wenn sie nicht mehr der traditionellen Ausbildung dienen. Und da kann man immer noch auch zu festlichen Anlässen Imitationen aus Rottan, also aus Rattan gemachte Bälle sehen, die an die ehemaligen Kopftrophäen erinnern. Es gibt auch Textilien, die nach wie vor geschmückt sind mit den Insignien der ehemaligen Kopfjäger, allerdings heute generell eigentlich ein Statuszeichen sind und mit Ausbildung, Studienabschluss in Verbindung gebracht werden und nicht mehr mit dem alten Brauch des erfolgreichen Kopfjägers. Aber Status ist nach wie vor wichtig und die Designelemente an Textilien oder an Häusern, die Status nach außen kenntlich machen, die sind natürlich übernommen aus den alten Zeiten.
Eine abschließende Frage, Herr Dr. Kunz. Die Naga heute, Sie haben gesagt, sind Christen, sind ja ein durchaus erfolgreiches Volk innerhalb Indiens, geht auch ein bisschen nach Burma rüber. Woher kommt es, dass die so erfolgreich sind und dass man von denen so wenig hört?
Dass sie erfolgreich sind, das hat eindeutig mit der Missionierung zu tun, die ab den 1870er Jahren eingesetzt hat. Also die Mehrheit der Nagas sind heute Baptisten. Und die Missionare haben natürlich ein modernes Erziehungssystem eingeführt, moderne Schulen, Missionsschulen eingeführt, eine Art westliches Bildungssystem etabliert. Und die Naga sind sehr wissensbegierig, die haben dieses Bildungssystem aufgenommen. Und entsprechend haben sie wirklich gute Schulen, gute Ausbildungsmotivation auch der einzelnen Leute. Die gehen dann auch aus Nagaland weg und studieren in Delhi, in Bombay oder sogar international.
Und warum kennt man den Namen erst, wenn so eine Ausstellung wie Schädelkult beginnt? Warum hört man von denen nie?
Das hat mit der jüngeren Geschichte zu tun. Mit der indischen Unabhängigkeit dann 1947 wurde das ganze Gebiet im Nordosten von Indien geschlossen. Die Nagas haben für sich nämlich eine Unabhängigkeit beansprucht, haben diese quasi deklariert, einen Tag vor der offiziellen indischen Unabhängigkeit. Der indische Staat hat das natürlich aber nicht akzeptiert. Und erst seit 2001 ist dieses Gebiet, die Einreisebestimmungen wurden etwas gelockert. Also man konnte mit Sonderbewilligungen für eine Zeitdauer von 2 Wochen nach Nagaland reisen, aber eben erst ab 2001.